Okay. Cool, dass ihr hier seid. Freut mich, dass wir heute ein Thema zusammen anschauen. Ich habe es überschrieben mit Christsein und Medien. Oder mit dem Untertitel, was ist mein Sauerteig? Auf das komme ich gleich später noch. Bevor wir anfangen, kurz eine Frage. Was braucht es, dass dieser Workshop für dich zum Erfolg wird? Dass es die Stunde, die wir zusammen hier verbringen, dass es die Stunde lohnt. Okay. Das heisst, ich mich gut vorbereitet habe. Okay, das habe ich gemacht. Ja, über 20 Stunden für das investiert. Also ich habe mich wirklich vorbereitet. Was brauchst du noch? Was brauchst du von eurer Seite? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn die hockt und denkt, okay, jetzt will ich mal über die Medien, aber ich will meine Meinung bestätigt hören. Ich werde auch von dieser Stunde hier nichts haben. Ich weiß es besser, wenn er raus in die Sonne geht. Wir hören ganz ehrlich. Wenn ihr nicht bereit seid, um etwas zu lernen, etwas Neues zu lernen, mit etwas Neues auseinanderzusetzen, wird er den Workshop hier mitbringen. Und dann würde ich euch ermutigen, hört es an, macht euch ein Bild davon. Aber seid bereit dazu. Und wir haben schon nur das da hoch gezeigt, dass ihr bereit dazu, über das Thema nachzudenken. Aber es braucht eure Bereitschaft, etwas zu lernen. Was ist mein Sauerteig? Sauerteig, ich weiss nicht, wer weiss jemand, was Sauerteig ist? Weiss jemand, was ein Hefe ist? Schon, oder? Das ist genau das Gleiche. Sauerteig ist nicht das, was man früher immer gebraucht hat, wo man keine Hefe hat, wie man das heute so maschinell produziert. Das ist einfach ein Teig, der hilft, dass der Teig, den man für das Brot braucht, dass der aufgeht, dass der locker wird, dass der einen guten Geschmack bekommt. Das hat man früher so gemacht, man nimmt ein bisschen Mehl, das könnt ihr mal daheim ausprobieren, wenn ihr wollt. Man nimmt ein bisschen Mehl, man nimmt ein bisschen Wasser dazu, tut das zusammen mischen, tut es drei Tage lang stehen in einem Gefäß, dann fängt es einfach an zu säuren, an zu gären. Dann schmeckt man es, und dann kann man das brauchen, wenn man frischen Teig macht, grossen Teig, nimmt man von diesem Sauerteig, tut den reinmischen, lässt es ein bisschen wirken, einen Tag, und dann ist der ganze Teig parat zum Backen. Der ganze Teig ist nachher sauer geworden, hat gegärt, sodass es nachher auch frisch schmackhaft wird. Ein kleiner Teig tut man zumischen und der ganze Teig wird von innen verändert. Das ist eigentlich der Sauerteig. Was man nachher macht, wenn man den fertig hat, bevor man ihn backt, nimmt man wieder ein bisschen Teig weg, tut den Kühlschrank und zwei Wochen später kann man den wieder brauchen, um einen neuen Teig zu machen. Jetzt hat er etwas zum Kochen gelernt. Aber wieso sagt man das von diesem Sauerteig? Die Bibel braucht das Bild vom Sauerteig, um einige Sachen zu erzählen. Vielleicht habt ihr es in der Bibel auch schon mal gelesen. Es kommt an verschiedenen Stellen vor, was heisst, irgendetwas ist wie ein Sauerteig. Das erste Mal, wo das vorkommt, ist der Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Was heisst, sie hat den Auftrag gehabt, ein Land zu schlachten, Blut an Türpfosten zu schmiergeln und Brot zu essen, ohne Sauerteig drin. Ungesäuertes Brot essen. Der ganze Sauerteig hat aus dem Haus raus müssen. Und das haben die Israeliten jedes Jahr für Passafest neu wieder gemacht. Als Zeichen davor, der Sauerteig aus dem Haus raus, die Sünde soll weg. Weg aus meinem Leben. Das war der Gedanke. Sauerteig, etwas von Gäret, etwas von Säurelet, ist wie die Sünde in meinem Leben von Gäret und Säurelet. Darum heisst es beim Passafest, das soll wegnehmen. Angenommen, was vorkommt, Jesus braucht das immer wieder. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, passet auf, von den Pharisäern. Die sind wie ein Sauerteig. Was hätte er damit sagen? Dass man die braucht zum Backen? Nein. Er würde sagen, passt auf, was die erzählen. Passt auf von ihrer Heuchelei. Wenn ihr das auch annehmt, wenn ihr auch so seid wie sie, dann wird das euch verderben. Dann wird die Sünde euch verändern. Von innen, die werden es gar nicht merken. Weg vom Sauerteig von der Sünde, dann verändern. Das biblische Bild vom Sauerteig. Aber, was hat das mit diesem Thema Medien zu tun? Ich bin überzeugt, Medien sind wie ein Sauerteig in unserem Leben. Das ist meine Theorie, die ich für mich herausgefunden habe, und ich zeige, wieso. Und zeige vor allem ein Beispiel. Ich will anfangen mit dem Bobo. Hallo, noch rein. Das ist jetzt kein Platz mehr. Das ist der Bobo und der war Versuchsobjekt. In den 60er Jahren hat Albert Banduras, das ist eine sehr bekannte Person in der Psychologie, einen Versuch gestartet. Er hat 4 verschiedene Gruppen von Kindern etwas vorgestellt. Und zwar eine Person von der Bobo hier misshandelt. Also, schlägt. Ihr seht, ich habe ein Video dabei. Ihr könnt das Video anschauen. Das ist das, was die Kinder gesehen haben. Ja, nur meine. Noch ein bisschen weiter, noch Ton. Das ist eigentlich ein Kommentar, aber... Hört ihr das ein bisschen? Ja, der Ton ist nicht so wichtig. Das haben sie vorgestellt. Das ist lustig, gell? Sie haben es vorgezeigt. Einerseits echte Personen, die da steht und das macht. Andererseits eine Person, die gefilmt hat. Dann haben sie das Video gezeigt. Und die dritte Gruppe hat gar nichts gesehen. Oder die vierte Gruppe hat gar nichts gesehen. Die dritte Gruppe hat das Gleiche gesehen. Oh, jetzt ist es zurückgegangen, super. Hat das Gleiche gesehen gehabt, wenn eine Katze, ein Mensch verkleidet als eine Katze, der Popo schlägt. Die 4 verschiedene Gruppen haben das verstanden. Die erste hat die Person real gesehen, wie sie den Popo schlägt. Die zweite Gruppe hat die Person gesehen in einem Video, wie sie den Popo schlägt. Die dritte Gruppe gesehen, eine Person als Katze verkleidet, die den Popo schlägt. Und die vierte Gruppe hat gar nichts gesehen. Und nachher, was sie jetzt gemacht haben, sie haben die Kinder in den Raum hineingesteckt und geschaut, was passiert. Und... Technik, hä? Jetzt, müssen wir das noch anschauen?
Die Mauer, ein paar Mal da und die Mauer.
Was sie noch gemacht haben, sie haben noch gewisse Wörter dazu gebraucht. Das kennt man jetzt im Video nicht, das ist damals nicht aufgenommen worden. Aber wow, 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 und weg mit dir, so Sachen. Okay, jetzt kommt das kleine Kind. Wenn ja, nur eins von den Kindern dabei ist, geht alles zu lang.
It was once widely believed that seeing others vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic.
Er geht Vollgas, hä? Nur für was gesehen hat.
Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns. Even though it was never modeled.
Das Pistole auf der Hand hat. Das Vorbild hat die Pistole nicht in der Hand gehabt. Und er sieht hier, dass die Kinder, die das gesehen haben, das schlechte Modell, dass sie angefangen haben, viel mehr mit der Pistole zu spielen als andere, die es nicht gesehen haben. Jetzt schießt das noch rum, wenn wir noch weiter schauen. Spannend, hä? Die haben das einfach gesehen und nachher gemacht. Das Mädchen haben übrigens so. Es sind nicht nur Gieren, die das gemacht haben, sondern Mädchen auch. Kein Unterschied zwischen den Geschlechtern. Was hat er daraus gelernt? Er hat gesehen, dass die ersten 3 Gruppen alle viel, viel, viel aggressiver waren, als die Gruppe von kein Vorbild hatten. Und seine Theorie ist, und die ist anerkannt in der Psychologie, dass wir am Modell lernen. Wir sehen etwas, vor allem Kinder, aber auch wir Erwachsenen, das kommen wir dann dazu. Kinder sehen etwas und die machen das nachher. Automatisch, wie sie es gesehen haben. Hat sicher schon mal gesehen, ein Kind, das die genau gleiche Tick drin hat wie sein Vater. Sich genau gleich hebt oder genau gleich läuft. Die sehen das beim Vater und machen es nachher. Das ist richtig not, ja? Ask the Terrence dann sehen. Man hat die Versuche wiederholt. Und das hat man herausgefunden, man hat das gleiche noch einmal gemacht mit einem realen Modell. Mit einem Filmmodell, mit einem Comic, mit einem Cartoon, wie ihr es vielleicht auch kennt, und mit keinem Modell. Und ihr seht, das ist das Resultat. Das Blaue hier ist das, was ich beobachtet habe, wo das Kind genau das Gleiche macht wie das Modell. Die genau, so wie er mit dem Hammer geschlagen hat, genauso wie das Modell, das in die Luft aufgeschossen hat. Genau das Gleiche. Ihr seht, die ersten 3 Gruppen haben das am meisten gemacht. Wenn das die, die das Modell nicht hatten, haben sie nicht gemacht. Das haben sie nie gesehen. Und da hier, der Rotbalken, ist allgemein ein aggressives Verhalten, das sie dargelegt haben. Das aber nichts mit dem Modell zusammenhang hat, das sie gesehen haben. Hier ist wichtig zu sagen, bei diesem Versuch hier, haben sie das Kind bevor sie es in den Raum gesteckt haben mit verschiedenen Spielzeugen und alles, haben sie ihm sein Lieblingsspielzeug weggenommen. Also das ist ein bisschen aufgemoppelt worden, ein bisschen aggressiv gemacht worden. Aber das Spannende war, dass sie genau das gemacht haben, was sie gesehen haben. Das ist wichtig, wenn wir nachher weiter schauen. Ganz spannend. Das waren 96 Kinder. Also das ist nicht einfach nur so ein bisschen 1-2 Kinder, die sie beobachtet haben, sondern es war wirklich eine Studie gewesen. Krass, he? Nur weil sie etwas gesehen haben, haben sie es nachher gemacht. Banduras hat herausgefunden, dass es verschiedene Faktoren gibt, die dafür sorgen, dass das Kind eher lernt am Modell, wenn es etwas sieht, als nicht. Also verstärkende Faktoren nennt man das. Zuerst, was er herausgefunden hat, eine Ähnlichkeit zwischen Modell und Beobachter. Das heisst, wenn ich mich mit dem, was ich sehe, mit dieser Person kann identifizieren kann, lerne ich viel schneller von dem. Das merkt jemand, der nicht gerne hat, von dem nehmen wir Sachen nicht an. Ich würde nicht Sachen kopieren. Jemand, der aber gerne hat, von welchem das Vorbild ist, die mit dem identifizieren oder Sachen sieht bei dem, das macht er automatisch nachher. Was noch verstärkender ist, emotionale Beziehung. Wie schon gesagt, Vater, Sohn, Mutter, Tochter, wo man schneller lernt, schneller nachmacht. Was so spannend ist, jemand, der einen höheren Status hat als dir, jemand, der oben schaut, der ist immer schneller ein Vorbild und man lernt viel mehr von dem. Also die werden auch Leute von einem Obdachlosen lernen, der auf der Straße rumhockt. Sondern der eher von einem Schauspieler etwas lernen, etwas nachmachen, von etwas erreicht hat, in Anführungszeichen. Von einem höheren sozialen Status hat. Das ist ganz spannend. Wir haben das Versuch gemacht, in dem, was wir noch etwas mehr gezeigt hat. Wir haben drei Gruppen genommen, das gleiche vorgespielt. Und die erste Gruppe hat dann noch Zusatzszenen gesehen, wo die Person, von der Bobo geschlagen hat, belohnt ist worden. Die zweite Gruppe hat eine Zusatzszene gesehen, wo die Person, die der Bobo geschlagen hat, bestraft ist worden. Ein Rüffel bekommen hat, für das, was er gemacht hat. Und die dritte Gruppe hat einfach wieder normal die Szene gesehen, ohne zusätzliches Ende. Was hat man herausgefunden? Die zwei Gruppen, die Gruppe, die belohnt ist worden, von der Belohnung stattgefunden hat, und die Gruppe, die gar nichts gesehen hat, hat das Kind viel mehr nachgemacht, als bei dieser Gruppe, wo die Person bestraft ist worden. Also wenn man sieht, etwas von einer Person macht, hat eine negative Auswirkung, dann lerne ich es automatisch nicht. Viele wollen ja nicht bestraft werden. Und dann, das Nächste, stellvertretende Verstärkung. Das heisst, wenn ich... Okay, Moment, ich habe etwas verwechselt. Das hier ist gut, wenn ich denke, okay, das gibt eine Belohnung, dann mache ich es. Und das hier ist ganz klar, wenn ich sehe, dass die Belohnung stattfindet. Das ist der Unterschied. Das ist noch irgendwie verstärkend. Versteht ihr den Unterschied? Schon, oder? Hier denke ich, das könnte eine Belohnung geben für das, was der macht. Und darum mache ich es eher. Und hier sehe ich, dass es eine Belohnung gibt. Darum mache ich es. Okay? Dann lese ich es drüber noch bei der Folie, dann bin ich ein bisschen verwirrt. Wieso ist das? Man hat sich gefragt, wieso macht man das automatisch? Dann haben wir etwas herausgefunden. Und das finde ich faszinierend, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr könnt die Faszination teilen mit mir. Es geht um Spiegelneuronen. Das sind Neuronen von meinem Hirn. Hey, hat jeder von uns. Wie haben wir das herausgefunden? Haben die entdeckt? Die hat man 1996 in Italien entdeckt, wo man Versuch gemacht hat mit einem Affe. Der Affe ist an verschiedene Apparaturen angeschlossen worden, wo man schauen wollte, welche Hirnzellen sind wann aktiv, wenn der Affe etwas macht. Man hat herausgefunden, welche Hirnzellen aktiv sind, wenn er zu einer Nuss eine Nuss in die Hand nimmt. Man hat herausgefunden, alles normal, man hat das Ziel erreicht, dann hat man den Affe ein bisschen lassen. Und hat gar nicht heftig geschaut. Das ist jetzt zufällig in unserer entdeckte Sache, das ist spannend. Oder? Und plötzlich hat man gesehen, dass die Hirnzellen aktiv sind. Obwohl es man den Affe gar nicht macht. Die Apparatur hat gesagt, hey, die Hirnzellen sind aktiv. Hey, wieso sind sie aktiv? Der Affe macht gar nichts. Bis man herausgefunden hat, dass die Hirnzellen auch aktiv waren, wenn der Affe gesehen hat, wie jemand zu dieser Nuss greift. Wo er beobachtet hat. Schrecklich, die Folie nicht. Und das hat man natürlich nachher erforscht, als man es zufällig entdeckt hat. Man hat nachher die Neuronen Spiegelneuronen genannt. Weil, wenn sie etwas gesehen haben, haben sie es automatisch gespiegelt. Wie funktioniert das? Wenn ich etwas mache, dann habe ich die Spielneuronen, die Handlungsneuronen, die man sagt, die aktiv werden, die ein Signal geben, weiter zu Bewegungsneuronen in meinem Hirn, von einem Signal geben zum Fuß, zum Beispiel hier, dass ich so schütte. Die Person von mir beobachtet, sieht, dass ich schütte, und bei ihm werden die Spielneuronen, die Handlungsneuronen auch aktiv. Aber er selber macht es nicht. Wieso? Weil er hier Barrieren hat zwischen Handlungsneuronen und Bewegungsneuronen. Sorry für die Fachausdrücke, aber die sind halt, ich kann die nicht anders nennen. So, jetzt habe ich es gerade wieder. Wunderbar. Das hat man herausgefunden. Das heisst, wir haben alle so Handlungsneuronen. Sobald ich sehe, dass du dich am sorry, jetzt bist du gleich der erste Reihe. Dass sie sich kratzt, dann passiert bei mir, ich spiegle das, ich sehe das, dass sie sich kratzt. Aber ich mache es noch nicht, für meine Bewegungsneuronen selber nachher entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Vielleicht hat das schon mal beobachtet, wenn jemand gerne hat. Ja, das ist ein Beispiel. Oder hat das schon mal ein kleines Kind beobachtet? Wenn man es nicht füttern wollte. Was macht die Mami? Was macht das Kind? Und rein mit, oder? Wieso macht das? Das Kind sieht das, spiegelt das und macht es automatisch. Das Kind, beim Kind ist die Barriere hier noch nicht ausgeprägt. Das lernt erst mit der Zeit. Wichtig ist für das, es wird gespeichert. Jede Aktion von mir gesehen. Oder es ist nur mal hören, wenn Danika sagt, ich gehe jetzt über am. Ich gehe jetzt die Tür auftun. Wenn du das siehst, dann spiegelt sich das schon bei mir. Dass es mir bekannt ist. Du weißt, wie es funktioniert. Oder? Aber ich selber mache es nicht, weil ich sage, viel fähig bin zu unterscheiden zwischen sie macht es und ich soll so machen oder nicht. Aber alles, was ich sehe, ist abgespeichert bei mir, sodass ich fähig bin, das auch zu machen. Also so, wie man so will. Ich bin fähig, alles, was ich gesehen habe, selber zu machen. Ich kann es wieder vergleichen, die zwei, vielleicht können wir es so nennen, Bewegungsneuronen, Handlungsneuronen, ist kompliziert. Nennen wir sie Asterix und Obelix. Ihr kennt Asterix und Obelix. Asterix ist der Gescheit, der von Eicht. Und Obelix ist der Dumm von Macht. Die wird es übertrieben, he? Aber macht der Obelix alles, was Asterix sagt? Nein. Genauso ist es mit einer Neuron. Asterix sagt, mach. Und Obelix kann immer noch selber entscheiden, ob er es macht oder nicht. Wieso sind die Spielneuronen wichtig? Wieso hat uns Gott, und ich finde es genial, dass er uns mit dem geschaffen hat, wieso hat er uns mit dem geschaffen? Ohne die Spielneuronen wären wir nicht fähig für Beziehungen. Gehen wir zurück zum kleinen Kind. Das kleine Kind, 2-3-Jährige, sieht, dass die Mami traurig ist. Er spielt das bei sich und ist automatisch auch traurig und geht zur Mami da durch. Hast du das schon mal gesehen? Das Kind von geht zur Mami da durch. Kann es nur von Spielneuronen. Belli, ja. Beim Affen. Vom Affen hat es mich entdeckt. Ich weiß nicht, aber es wird sicher nicht Forschung gemacht bei jedem Tier oder so, aber die können auch mitfühlen. Und scheinbar können Tiere ja sogar bei uns Menschen mitführen. Also wenn ein Haustier hat, einen Hunger hat, und man selber traurig ist, dass plötzlich der Hund das irgendwie gespürt, merkt und kommt. Das irgendwie realisiert und kommt zum Trösten. Also wir können dank diesen Spielneuronen Gefühl und Sachen übernehmen. Vielleicht seid ihr schon mal verliebt gewesen. Und so ein bisschen das ganze Verliebtsein, das habe ich nicht studiert, also nur mal so ein bisschen davon gelesen. Ich kann es nicht ganz erklären. Hat auch mit diesen Spiegelneuronen zu tun. Wir spiegeln die Reaktion vom anderen und dann entstehen echt Gefühle bei mir. Und wir spiegeln immer wieder zurück. Jetzt mal schauen, wenn wir verliebt sind. Jetzt gleich Blicke zu werfen und alles so Zeug. Alles dank der Spiegelneuronen. Geniale Sache. Ansteckungsgefahr, Emotional Contagion. Habe ich schon genannt. Und dann das nächste ist, dank diesen Spiegelneuronen kann ich auch vorahnen, was wird passieren. Das Beispiel geht schnell. Ja, genau. Wenn ich jetzt, wenn hier der Tisch würde ich hier so stehen, sodass man nicht hinter den Tisch sieht, und ich einen Ball da hier. Und ich raule den Ball hier. Was macht ihr? Ihr schaut, wie der Ball da rauskommt. Ihr wisst schon, ihr wisst nicht, was da hinten passiert, aber ihr stellt euch vor, wie der Ball hier raulet und dann wieder rauskommt. Die spiegelt die Sache. Ihr wisst, was passiert für das Aufnehmen und eure Asterix-Neuronen aktiv sind. Zu lernen noch, um auf unser Thema zu kommen. die mir Leute sagen, der Film kannst du schauen. Das ist keine Sexszene.
Keine Hände, häufig sind die Filme nicht mehr schauen.
Ich meine, ich habe mich besinnen, habe so einen Film wieder geschaut. Das Käse, ja, das ist alles in Ordnung. Und dann war so eine Szene, ein Bärli oder ist Mumu knutschen. Und dann geht es langsam Richtung Schlafzimmer. Und dann war es Schnitt. Es ist dunkel geworden, es war Schnitt. Man hat nichts gesehen, oder? Keine nackte Haut, nichts, was auch immer. Was ist hier vorgegangen? Ja, genau, ich weiß, was jetzt abläuft. Obwohl ich es nicht gesehen habe. Aber ich habe es gespiegelt bei mir. Das ist das, was bei mir in meinem Kopf passiert. Und bei jedem von euch. Automatisch, das könnt ihr nicht steuern. Das Einzige, was ihr könnt steuern könnt, ist, ob ihr das nachher auch macht oder nicht. Aber der Asterix läuft automatisch im Kopf. Und natürlich durch das Lernmodell, das, was der Banduras mit seinem Experiment mit dem Bob herausgefunden hat, hängt mit dem hier zusammen. Hat er schon mal überlegt, wie ihr habt gelernt reden? Seid ihr in die Schule gegangen, um lernen zu reden? Nein, sie hat einfach gehört, gespiegelt von den anderen und mit der Zeit sind sie fähig, das nachzumachen. Umso öfter sie gehört hat. Wenn ihr mit Kindern nicht vorredet, wenn das nie etwas gehört, wird es nie können reden. Wird nicht lernen. Wir sind kein Spiegel. Es gibt nichts Spiegel. Also wir brauchen die Spiegelneuronen als Resonanz. Also wir nehmen etwas wahr, um zu lernen, um zu leben schlussendlich, um beziehungsfähig zu sein auf einen anderen Auto. Also, was lernen wir? Wir die automatisch und ganz unwillkürlich spiegeln. Es passiert einfach. Können wir nicht steuern. Das ist wie eine Simulation. Und, dadurch, dass wir es bei uns abspeichern, besteht das Basisrisiko. Alles, was wir gespeichert haben, kann auch sein, dass wir es nachher machen. Abhängig von... Ja, es können zwei Sachen passieren. Wenn ich es schaue, umso mehr ich schaue, umso mehr kann ich eine Tendenz bekommen zu der Aggression. Aber ich habe eine Aggressionshemmung bei mir. Was heisst das? Ich habe irgendein Level Aggression in mir, wenn das höher ist als mein Aggressionshemmungslevel, dann mache ich die Handlung, oder? Logisch. Wenn das hier tiefer ist, dann mache ich es nicht, weil die Hemmung zu gross ist. Das heisst, je nachdem, auf einem Level, was ich bin, kann es sein, dass das Basisrisiko nicht nur ein Risiko ist, sondern für eine Handlung wird. Und davon abhängig machen zum Beispiel Gelegenheit. Nehmen wir ein krasses Beispiel, wenn ich nie eine Waffe zu der Hand habe, wenn ich gar keinen Zugang zu einer Waffe habe, kann ich die Waffe nie brauchen, logisch. Obwohl ich es vielleicht gespeichert habe, obwohl ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Aber wenn ich plötzlich eine Waffe habe, habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Wenn ich die Aggression noch zurück bin, kann passieren, das machen. Gelegenheit und Motivation, an dem hängt es. Wenn ich plötzlich eine Motivation habe, etwas zu machen, was ich vorher nicht hatte, rufe ich das wieder ab und Obelix wird aktiv. Das ist das Risiko und das nächste ist, das ist auch wieder ein interessantes Phänomen, Synapsen in meinem Hirn. Wer von euch spielt das Instrument? Wie tut ihr das lernen? Wenn ihr etwas ein Stück, ein neues Schnellstück bekommt, oder das wollt ihr lernen? Immer wieder spielen, immer wieder einüben und plötzlich geht es irgendwie, die Tonabfolge. Sorry, ich muss mir das raus. Plötzlich geht es einfach. Und das ist für plötzlich bei euch Synapsen im Hirn entstanden. Das heißt, Verbindungen von euren Hirnzellen, von umso mehr, was ihr macht, umso mehr, was ihr übt, plötzlich zusammenkommen. Und plötzlich geht es. Also durch die Wiederholung wird man fähig, etwas zu machen, immer Stück für Stück. Und durch die Wiederholung gibt es etwas wie Trampelpfad in eurem Kopf. Ich will das illustrieren. Stell dir vor, es ist Winter, es ist eine grosse Wiese und auf der einen Seite der Wiese ist ein Kebabstand. Auf der anderen Seite der Wiese ist ein WC. Und im Kebabstand gibt es auch eine Glühwein zu trinken und so, ist halt. Oder Wasser oder wie ja, es ist nicht artistischer Kontext, von dem darfst du nicht mehr. Und die Leute müssen natürlich wieder auf die WC, und es schneit, bis es weiss, und dann nach dem anderen läuft zum WC über und wieder zurück. Wenn es nicht oft passiert, dann schneit es, dann neigt die Fußspuren wieder zu, und der nächste, der auf die WC geht, läuft dann wieder seinen Weg irgendwo. Ganz unabhängig voneinander. Wenn es aber so ist, dass viele Leute auf das WC müssen. Was passiert? Was entsteht? Ich sehe irgendwo schon Fußspuren. Ich denke, oh, da bekomme ich weniger nasse Füße, weil da schon Trampfall ist. Und laufe auch noch dort. Und umso mehr als laufen, umso mehr. Umso besser Dampfpfad ist der, umso besser Weg. Und das ist das, was bei uns passiert, wenn wir lehren, wenn wir Giga lehren, wenn wir etwas lehren. Umso öfter was wir machen, umso schneller entstehen die Synapsen, umso besser für uns. Ihr könnt sogar sagen, wenn so ein Trampfpfad entstanden ist, der Kebabstand nicht mehr dort steht am nächsten Tag und zu hat und 200 Meter weiter ein Kebabstand offen ist, könnt ihr davon ausgehen, dass die Leute nicht quer auf die Wiese gehen, sondern zuerst zum anderen laufen und dann über den Trampfpfad gehen. Und so funktioniert das zwischen hier nirgendwo mit diesen Sachen vom Lehren. Wenn wir es endlich gelehrt haben, wenn sich die Synapsen gebildet haben, dann gehen wir den Weg. Und das entsteht durch Wiederholen, durch Lernen. Auch von unseren Spiegelneuronen mit.
So, das war Theorie gewesen.
Jetzt kommt Praxis. Was hat das mit unserem Thema zu tun?
Fallbeispiel Fernsehen, das wir alle kennen, das für uns alle aktuell ist. Zuerst ein paar Fakten. Sehr spannende Sache. Man hat eine Untersuchung gemacht, man hat im Jahr 92, vor 18 Jahren, dann war es noch weniger schlimm, haben wir bei 10 Fernsehsendern, haben wir vom 6. Uhr morgen bis am Abend um 12 Uhr insgesamt 180 Stunden aufgenommen und hat das analysiert. Hat herausgefunden, dass in einer 180 Stunden insgesamt 1846 offene Gewaltakte passiert sind. Also Sachen, die man ganz klar sieht, das war Gewalt. Davor sind 751 von denen lebensbedrohlich gewesen und mit 175 Gewaltakt mit tödlichem Ausgang gesehen. Also Mord, wenn man es so nennen will. Das gibt durchschnittlich pro eine Stunde am amerikanischen Fernsehen im Jahr 92 10 Gewaltakte und ein Mord. Vom 6 Uhr am Morgen, nicht Primetime oder spät vom 10 Uhr bis um 12 Uhr. Vom Morgen um 6 Uhr bis abends um 12 Uhr im Durchschnitt. Spannend ist dabei, dass 73% von allen Tätern ungestraft davon kommen. Könnt ihr euch erinnern, das Modell von Banduras mit dem Strafen belohnen? 48% ganz ohne negative Konsequenz. Also, man hat gar nicht mitbekommen, dass plötzlich etwas Schmerz hat oder so. Man hat einfach geschossen worden, der leidet. Und ich habe nicht realisiert, dass das nicht wehtut. Ich weiß es vielleicht, dass ich irgendwo gehört habe. Aber eigentlich sehe ich keine negative Konsequenzen. Keine Schmerzen. Typisches Beispiel Tom und Jerry. Also, so wie sich die ganze Zeit auf den Ring geben, habt ihr schon mal gesehen, wie es irgendwann wehtut? Nein! Er ist mal flach und dann läuft er wieder rum. Keine negative Konsequenzen. Und nur 4% von allen Fällen zeigen auf, wie es eigentlich ohne Gewalt würde gehen. 4% nur. 96% ist einfach Gewalt und scheinbar die einzige Lösung für die Lösung für das Problem. Nächste. 78,7% von allen deutschen Sendungen enthalten Gewalt. Eine Studie aus dem Jahr, ich glaube 2003. Anfang 90er Jahre waren es nur 47%. So wie zum Thema, das war im Jahr 92. Jetzt überlegt euch, wie es jetzt aussieht, wenn es so um 30% gesteigert ist. Spannend davon ist, dass es nicht so ist, dass es hier nur um Actionfilme geht. 93% von allen Unterhaltungssendungen, also Filmen, Hollywood-Filme zum Beispiel, für Erwachsene enthalten Gewalt. Auf dem zweiten Platz, mit 89%, kommen Kindersendungen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Wenn wir morgen früh RTL anschauen, am Sonntagmorgen, da klebst du Text wie nur etwas. 77% von allen Informationssendungen haben Gewalt. Spannend ist, wenn man die Zeitdauer vom ganzen Programm anschaut, also wenn jetzt eine Sendung 60 Minuten geht und analysiert hat, wie viel von diesen 60 Minuten Gewalt enthalten, ist so, dass der Durchschnitt 5,1% ist. Spitzenreiter in dieser Skala, Kindersendungen mit 9% von der ganzen Zeit Gewalt. 10% fast. Weiter. Musikvideos, MTV zum Beispiel. 87% haben Gewalt. Amerikanische Jugendliche im Alter von 12 Jahren, Durchschnitt gesehen, 8000, ich meine, das ist Annahme, man kann das nicht beweisen, man kann ja nicht, das nicht zählen. Aber man nimmt an, aufgrund von Hochrechnungen, wenn man den Fernsehkonsum anschaut und nachher die Zahlen mit der Anzahl Gewaltakte pro Stunde anschaut, zum Beispiel 8000 Morde, 100.000 Gewalttaten, 18-Jährige, 32.000 Morde und 40.000 versuchte Morde. Und, was ich mir sagen kann, 18-Jährige ist etwa 13.000 Stunden in der Schule gewesen. Das ist eine klasse Zahl. Bei uns ist es auch ähnlich. Und 25 Stunden vor dem Fernsehen. Was prägt eigentlich den amerikanischen Jugendlichen mehr? Die Schule oder der Fernsehen? Und vor allem von dem, was ihr hier seht, lernt er noch, dass 4% von diesen Fällen, nur 4% hat man so ohne Gewalt können lösen. 50% von diesen ganzen Morden und Gewalttaten seht er, es hat keine negative Konsequenz, es passiert ja nichts, es tut gar nicht weh. Und in 70% von all diesen Fällen hier, 70%, 70.000 Gewalttaten in diesem Fall, seht ihr, der Täter kommt ungeschoren davon. Könnt ihr noch erinnern an die verstehenden Faktoren? Ein Zitat vom Spitzer Manfred, das ist ein Buch, das ich sehr empfehle, ich habe übrigens da, ich könnte ihn nachher anschauen. Kein Christ, also das darf ich betonen. Wenn Kinderhirne die Regel aus dem gesehenen Gewaltszenen extrahieren, dann kann sich in ihrem Frontalhirn nur das Folgende in Form breiter Trampelpfade ergeben. Gewalt gibt es sehr viel in der Welt, sie löst Probleme und hierzu gibt es keine Alternativen. Sie tut nicht weh und der Gewalttäter kommt ungeschoren davon. Mit dem Thema K, Belohnung, verstehende Folge und Wiederholungen. Wir sehen 100.000 bis im Alter. 100.000 bis im Alter von 12, glaube ich. He? Tolle Synapse im Hirn. Ein anderes Zitat. Hier kommt's. Nicht selten wir. Ach, das ist schon bevor ich es lese. Vielleicht denkt ihr, es geht um Kind. Und die sind schon 18, Jugendliche. Die können sich gut und recht entscheiden. Kinder können das vielleicht nicht. Aber wir sind gute Obelix, wir wissen, was gut und recht ist. Er sagt hier, dass nicht nur kleine Kinder von den Medien beeinflusst werden, sondern. Übrigens, erst ab 8 kann ein Kind entscheiden zwischen Fiktion und Realität. Erst ab 8. Und jetzt überlegt euch, was ihr alle schon vor eurem 8. Lebensjahr im Fernsehen gesehen habt, wo ihr nicht entscheiden zwischen Realität und Fiktion. Aber um was es damit hingeht, wer glaubt, dass es nur bei Kindern Einfluss hat, soll daran erinnert werden, dass alle Medien davon leben, dass sie uns faszinieren und dass wir in die Medien eintauchen und sie uns fesseln. Also wenn wir einen Film schauen und der packt uns und wir tauchen in die Sache rein, sind wir genauso beeinflusst davon. Wie ein kleines Kind sich das einfach anschaut und noch nicht unterscheiden kann. Wir sind beeinflusst. Wenn wir nicht beeinflusst werden, auf positive oder negative Art, dann würden wir es nicht schauen. Dann wäre es ein Stich langweilig. Aber es beeinflusst unser Gefühl. Und jetzt mit dem Kopf, mit unseren schönen Spiegelneuronen. Dass ihr wirklich wisst, dass es nicht Kabis ist, ein Beispiel. Ein Film, oder sagen wir so, ein Fernsehfilm, Der Tod eines Schülers. Die kennen das alle nicht. Der ist im Fernsehen gelaufen, von ihm geboren geworden, im Jahr 1981. Zum ersten Mal ist es ausgesendet worden, zweiteilige Serie. Und im Jahr 1982 zum zweiten Mal nur suchen. Um was geht's dort? Der Held, die Hauptperson, wirft sich am Anfang von dem Film von einem Zug und macht Selbstmord. Da geht ganz viel darum, wieso das gemacht hat und analysieren. Was immer. Aber der Film interessiert uns eigentlich nicht. Viel mehr interessiert uns das hier. Die Statistik von allen Selbstmörder im Zeitraum vom Jahr 76 bis 84 in Deutschland. Das hier, Jahr 81, erste Ausstrahlung, Jahr 82, zweite Ausstrahlung. Dass wir jemanden noch erzählen, es beeinflusst nicht. Und übrigens, die gesamte Selbstmordrate ist auch gestiegen. Also nicht, was ihr denkt, die hat ja eh Selbstmord gemacht, jetzt haben sie es halt einfach mit Zug gemacht. Die anderen sind das Erhängen und auch die anderen Brückenkumpel raus. Ist genau gleich hoch gewesen. Genauso im Durchschnitt gewesen. Aber hier, aufgegangen. Habe ich Zahlen aufgeschrieben? Nein, Zahlen nicht. So ist das Thema. Fernsehen beeinflusst Erwachsene nicht. Ein anderes Experiment finde ich ganz cool, das hätte man nicht nachmachen können. Zufälligerweise hätte man das können machen. Aus Kanada. Dort hat man 3 Gemeinden gehabt, ungefähr gleich gross. Bei diesen Gemeinden, also Ortsgemeinden, so, nicht statistische Gemeinden. sondern einfach normale lokale Gemeinden, so wie Überstorf. Da haben wir drei gehabt. Die eine, No Tell hat man die genannt, die hatte kein Fernsehen gehabt. Im Jahr 1971 war das, glaube ich, gesehen. Eine andere Gemeinde hat, Unitel hat man die genannt, hat einen Kanal gehabt. Einen Fernsehkanal, die hatten wir mehr gehabt. Das ist nicht so wie heute. Und eine dritte Gemeinde, und seit 7 Jahren haben sie das gehabt, und eine Gemeinde hat seit 15 Jahren mehrere Fernsehkanäle gehabt. Multitel haben sie das genannt. Wieso war es spannend? Zu dem Zeitpunkt, wo man auf die Gemeinde aufmerksam wurde, hat die eine Gemeinde, die noch nicht gehabt hat, neue Fernseher bekommen. Das hat man gut können analysieren, wie es vorher war und wie es nach der Einführung des Fernsehens. Man hat Umfragen gemacht in Bezug auf Aggressionsniveau. Fernseher ist gekommen und 2 Jahre später hat man das noch einmal untersucht. Man hat festgestellt, in diesem Ort hat die verbale Aggressivität sich verdoppelt, körperliche Aggressivität verdreifacht und man hat auch keinen Unterschied gemerkt zwischen Geschlechtern, keinen Unterschied gemerkt zwischen Altersklassen, sondern der einzige Unterschied bei den Leuten hat man gemerkt, Fernsehkonsum. Kontrollgruppen, Unitel und Multitel, innerhalb von 2 Jahren keine Veränderung. Andere Studie, auch ganz spannend, ist eine Studie bezüglich Auswirkung von Einführung vom Fernsehen in Amerika unter der weißen Bevölkerung, in Kanada, das ist die ganze Bevölkerung, aber 97% sind weiße, und der weißen Bevölkerung in Südafrika.
Ja.
Anfang der 50er Jahre ist in Amerika und in Kanada Fernsehen eingeführt worden. Innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre haben sich Tötungsdelikte verdoppelt. Gleicher Zeitraum, also 1950 bis 1965, in Südafrika Abnahme um 7%. 1975 ist das Fernsehen schönerweise auch in Südafrika eingeführt worden. Und wir haben untersucht, die nächsten 12 Jahre bis 1987 haben wir festgestellt, eine Steigerung der Tötungsdelikte um, was denkt ihr? Noch ein bisschen mehr, 130%. Ein Zitat von mir vorlesen. Das ist natürlich sehr hypothetisch, aber ich finde es gleich krass und zeige das Zitat. Sofern das Fernsehen nie wäre entwickelt worden, gäbe es heute in den USA ca. 10'000 weniger Tötungsdelikte, 70'000 weniger Vergewaltigungen, 700'000 weniger Delikte mit Verletzungen oder anderen Personen pro Jahr. Hypothetische Zahlen. Verstärkende Faktoren von der Psychologie her gesehen beim Fernsehschauen. Moralisch gerechtfertigte Gewalt, das haben wir angeschaut. Ein sympathischer Aggressor. Ich habe leider das Video noch nicht bekommen. James Bond kennt ihr alle. Ich habe den letzten James Bond nicht gesehen, ich kenne die Alten sehr gut. Ich würde es mich interessieren, nur mal von diesem Aspekt anzuschauen. Ist ein Interview gemacht worden mit Daniel Craig, weißt du, oder? Das Interview gemacht wurde über den neuen James Bond. Man hat immer so gesagt, ein neuer James Bond. Das ist ganz anders als der Bücher. Was war anders? Plötzlich ist er verwundbar geworden, James Bond. Und ist moralisch auch nicht mehr ganz so top gewesen. Und im Interview kommt raus, dass es darum geht, James Bond soll nicht mehr eine Übernatur bleiben, ein Superman, sondern James Bond ist auch nur ein Mensch. Und der Zuschauer kommt viel besser, mit dem Mensch James Bond identifizieren, veränderst. Das sind Schwächen. Darum ein sympathischer Aggressor. Ich kann mich mit ihm identifizieren. Er ist mir sympathisch. Er ist nicht übernatürlich, sondern er ist so wie ich. Wir sind uns ähnlich. Weiterer Punkt, verstärkende Faktoren. Das Opfer wird negativ dargestellt. James Bond. Die Bösen, oder? Darf man abknallen. Die Bösen sind fähig, hinterlistig und haben nichts anderes verdient. Spannend ist auch, dass sehr starke Faktoren sind, wenn man Gewalt sieht in einem sozialen Umfeld. Wenn zum Beispiel im Fernsehen Gewalt sieht von innerhalb einer Familie, hat das auch verstärkende Faktoren. Belohnung von Gewalt natürlich, Gewalt ohne Grund, scheinbar ohne ein Faktor, der dazu führt. Wieso Gewalt ohne Grund? Wenn mir wieder gesagt wird, ich darf erst Gewalt machen, wenn ich einen Grund habe, muss ich zuerst einen Grund haben, bevor ich etwas mache. Wenn mir aber gezeigt wird, die ganze Zeit Gewalt wird gezeigt wird ohne Grund, dann lerne ich, ich kann gewalttätig sein, wenn ich will. Und übrigens, nur dass wir uns einig sind, hier geht es nicht nur um Mord, Totschlag, Vergewaltigung und so Sachen. Überlegen wir mal, wie viele Aggressionen, wie viele böse Worte, wie viele Scheidungen und wie viele anderes Zeugs wir im Fernsehen zusätzlich sehen. Und von mir spiegeln. Und von mir selber in unserem Leben viel gegenwärtiger ist, als dass wir dich jemanden umbringen. Ich höre immer, ja, ich habe niemanden umbringen. Und praktisch, Fernsehen schadet mir nicht. Denkt an den ganzen Rest, die ganzen Aggressionen von der Woche im Fernsehen.
Geht ohne Grund, sehr realistische Gewalt. Beim AFT zum Beispiel hat man gemerkt, wenn ein Computer, so ein Roboter, den Nuss genommen hat, hat die Spiegelneuronen nicht geschossen. Beim Menschen schon, wenn der Mensch das Wort gemacht hat. Oder ein anderer AFT. Dann noch weiter, eine grosse Ähnlichkeit zwischen TV-Täter und TV-Zuschauer. Oder TV-Opfer und realem Opfer. Sprich, wenn ich ähnlich bin wie da im Fernsehen, dann ist es ganz größer, dass ich es mache, als wenn ich absolut mit damit identifizieren kann. Und das Gleiche ist, wenn das Opfer, das ich sehe, auf das, was ich abgesehen habe, wenn ich zum Beispiel eine Highschool-Komödie gesehen habe, eine Komödie oder einen Film gesehen, dann hätte ich den immer gemobbt. Weil es nicht so schöne Kleider dran hat. Und dann in meiner Klasse jemand von Oslo ist und nicht so schöne Kleider dran hat. Ich identifiziere das, was ich im Fernsehen gesehen habe, das Opfer im Fernsehen, mit dem realen Opfer in meiner Klasse. Und mobbe so. Also die Chance ist größer, das zu machen, für unsere Ähnlichkeit hat. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, so wie bin ich einfach schrecklich auf Fragen. Ich tue das ist zu den Codetexten. Und einfach Fragen. Computer und Videospiele. Ich finde die Bilder cool. Sie sind Teil von unserem Alltag. Vielleicht nicht gerade von deinem. Aber ich denke, wir sind alle irgendwo damit auseinandergesetzt und das passt im Thema um. Computer und Videospiele sind Teil von unserem Alltag. Ein paar Daten und Fakten. Weltweiter Umsatz 2008, 32 Milliarden. Darum hat er dir nicht Freude, dass ich hier den Vortrag halte. Es geht viel ins Portemonnaie, wenn Menschen weniger spielen. Und darum wird er so nicht breit gefächert. Filmen, Computerspiele, das ist ein Business. Wieso wird nicht über das Negative von Alkohol geredet in der Gesellschaft? Um Geld. Wir wollen Alkohol verkaufen. Dann bin ich noch dumm und erzähle, dass das nicht gut ist. Das ist ein riesen Lobby dahinter. Und das dafür sorgt, dass immer, wenn eine Studie rauskommt, die ihr negativ ist, dass man irgendwo eine Studie hinzaubert, wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich, ist egal. Hauptsache, wir können irgendetwas anderes präsentieren und in den Köpfen der Leute, von den ganzen Zeitungen und Sachen mitbekommen, ist es denen, es ist egal, was ich mache, es ist einfach nicht. Und ich kann es ja weiterhin kaufen, ich kann es weiterhin konsumieren. Wir würden Hosen handeln, wenn wir unsere Sachen verkaufen. Also, wenn wir weltlich denken. Ich hoffe, die machen das nicht. In Deutschland alleine 1,5 Milliarden Euro. Man hat ausgerechnet, die amerikanische Jugend im Alter von 2 bis 17 Jahren durchschnittlich 7 Stunden pro Woche Computerspiel. 2 bis 17 Jährige, Durchschnitt. Also ich weiß nicht, wie viel ein 2-Jähriger vor dem Computer hockt und spielt. Dementsprechend muss ein 17-Jähriger einiges mehr vor dem Computer hocken. Und Durchschnitt, das sind die keinen Computer haben, auch eingerechnet. Also, falls du mehr hast, gemeint. Jetzt finde ich spannend. Man hat im 98 hat man 33 Nintendo- und Sega-Spiele analysiert. Sega kennt ihr vielleicht noch. Das ist so dann von Sufe gekommen. Dann hat man festgestellt, 80% von denen haben Gewalt. 80%. Und das hat mich schockiert. 20% von denen explizite Gewalt gegenüber Frauen. Wir als Fangemeinde machen eine Kampagne, End it now. Hört auf, in Afrika unten die Frauen zu beschneiden. Aber selber lernen wir in unserem Fernsehen, in unserem Computerspiel, Frauen kann man schlagen. Frauen kann man nachts irgendwo aufhängen und abballern. Ich gehe schon spielen. Zum Beispiel habe ich gelesen. Schockierend. Ich hoffe, dort ist es noch nicht gespielt. Explizit Gewalt gegenüber Frauen. Ich würde sagen, da ist Zeit zum Ende nicht nachsagen. Aber, gehen wir weiter. Wie hat sich der Computerspielabsatz entwickelt, die ganze Sache entwickelt? Die kennen das vielleicht besser. Ich habe das schon mal, das Referat schon mal in ein bisschen abgeänderter Form auch für Erwachsene gehalten, um man das erklären muss. Erste Phase, die kennen das sicher noch nicht, sind Atari Computer gesehen. Das ist die erste Computerspiel, die man hatte. Heftig, oder? Wenn er schon über die Konsole ist, lustig.
Und so hat das ausgesehen. Grafik, naja. Sehr unrealistisch natürlich auch. Und etwas ganz interessant, der Gründer von Atari, und das ist definitiv der führende Hersteller von Computerspielen und so, hat ein Prinzip gehabt. In meinen Spielen gibt es keine Gewalt gegenüber Menschen. Die einzige Gewalt, die da vor ist, ist, wenn Pac-Man unterwegs ist. Pac-Man kennt ihr, oder? Ja. Wenn du etwas auffrisst. Oder die Spiele von da unten, so ein Ding, so ein Raumschiff hast, von oben das Raumschiff muss abballern. Das habt ihr sicher auch schon gesehen. Da gibt es manchmal noch, sie sind in Restaurants so ausgestellt. So hat das damals ausgesehen, bis im Jahr 92. Nein, 85, Entschuldigung. Phase 2, Nintendo. Das war meine Zeit, mein Alter. Nintendo, mit dem habe ich häufig gespielt, Gameboy habe ich natürlich auch gehabt. Und die Grafik, seht ihr, ist schon ein bisschen besser geworden. Bessere Grafik, realistischer und plötzlich auch Gewalt dabei. Ganz krass angefangen im Jahr 92, darum bin ich im 92 gesehen, mit der Einführung von der Ego-Shooter-Spiele. Wolfenstein 3D ist das gesehen, oder Doom hat das damals geheissen. Sehr schlechte Grafik, also die kennen das sicher besser heutzutage. Aber um was geht's? Plötzlich bin ich mitten im Spiel. Es ist nicht mehr das Männchen von irgendwo steuern, sondern ich bin dabei. Ich bin aktiv. Und plötzlich sehe ich, wie sie vor mir einklicken. Vor mir plötzlich Blut spritzen und dann die Bilder nicht zeigen. Ich-Perspektive. Sehr spannend in Bezug auf das, was wir gehört haben über unser Hirn. Phase 3. Wenn ich 95 angefangen hat, bis heute, Sony ist auf den Markt gekommen und ich habe Microsoft mit Xbox. PlayStation 1 hat damals noch 350.000 Polygons per Sekunde gehabt. Das ist eine Angabe. Andere hat das sicher besser im Griff als ich. In Bezug auf Grafik. Wie viel Leistung, was das Spielkonsole kann bringen. Wichtig ist vor allem zu sehen, wie sich das gescheitert hat. Für was ist das Wichtige daran? Es hat sich entwickelt. PlayStation 2 hat schon 66 Millionen gehabt. Xbox 125 Millionen Polygons per Sekunde. Und so eine PlayStation 3 300 Millionen pro Sekunde und PlayStation 4 ist unterwegs. Was seht ihr das? Es ist realistischer geworden, das. Viel bessere Grafik, dreidimensionale Bilder, also viel realistischer wieder. Und Gewalt ist definitiv gegenwärtig. PlayStation 3 hier, ein paar Bilder. Sehr realistisch, eigentlich, oder? Also, vielleicht sollte Atari-Bild noch eins zeigen, wie es damals aussieht. Und natürlich auch sehr viel Gewalt in den Spielen. Was ist der Unterschied zwischen Fernsehen und Computer? Im Computerspielen oder Videospielen kommen verschiedene Punkte dazu. Einerseits aktives Einüben von Gewalt. Man ist nicht passiv vor dem Fernsehen und konsumiert nur. Wobei auch schon dort aktiv ist. Aber hier bei Computerspielen ist der Obelix auch aktiv. Natürlich bei Ego-Shooter-Spielen. Identifikation mit dem Aggressor. Man identifiziert sich, dass ein Mensch, der unterwegs ist, nicht mehr ein Pac-Man. Ganz spannend. Man macht eine ganze Handlung. Sprich, du spielst, du fährst an mit dem Waffen kaufen, Munition kaufen, Munition in die Waffe rein tun, Waffen laden also. Am Opfer hingen nachrennen, verfolgen. In eine Falle locken vielleicht. Man tut die Waffen anlegen, suche vielleicht noch die beste Waffe aus. Muss zielen und abdrücken. Wir gehen nicht alles durch, was es braucht, um das immer realer zu machen. Es wird immer realer. Das haben wir schon gesagt, viele Wiederholungen. Trampelpfad in unserem Hirn. Übrigens wäre das Fach, das gerne mal hören, nachher googeln. Neuroplastizität nennt man das. Ich habe es eh schon wieder vergessen, ich vergesse das Wort immer. Abstumpfung durch Wiederholungen. Was gefördert wird, Belohnung für Gewalt. Umso mehr Männchen, die ich abballere, umso höher wird mein Punktestand oben. Und hätte ich sicher schon mal erlebt, dass ich das noch von früher kann, wenn ich so wieder das Level geschafft habe. Also, richtig stolz, zufrieden, ich habe es geschafft. Dass ich unterwegs ein paar Mal abballere, darüber denke ich nicht mehr nach in dem Moment. Und das Spannende ist, es ist nicht nur einfach so ein Gefühl von einfach hey, sondern es passiert in unserem Hirn etwas. Es wird zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet. Dopamin ist das, was ausgeschüttet wird, wenn wir belohnt werden. Wenn ein kleines Kind gelohnt wird für etwas, was gemacht wird. Dann ist es zufrieden und wird oben Dopamin ausgeschüttet. Und das Hirn merkt, dass Dopamin, das geht ins Lernhirn, sagen wir es mal einfach so. Wenn es Dopamin ist, dann denkt es, ah, ich komme belohnt, wunderbar, ich mache es wieder. Das ist nicht nur etwas, wo man irgendwie so, ja, ich habe es geschafft, sondern es funktioniert hier oben. Und wir lernen es, es wird gespeichert. Wir können es nicht steuern, es kommt einfach Dopamin raus. Dann, nächste. Sorry, ich gehe ein. Und Imitation natürlich, also das Lernen am Modell, das wir schon gesagt haben. Dadurch, dass es halt so real ist und unsere Spiegelneuronen da voll aktiv sind. Doch, ich zeige das noch schnell. Ein kleines Beispiel ist ein Trailer von einem Video für Gears of War, eines der bekanntesten Spiele heutzutage. Schau mal, wie real was eigentlich das Gesicht aussieht. Wenn ihr das mit dem Ballern nicht gesehen hättet, hättet ihr sehr genau gewusst, was jetzt passiert. Jetzt kommt das Viech und jetzt ballert er dort. Spiegelneuronen von unserem Hirn, also wenn ihr so Sachen kennt. Hättet ihr den Text schon gleich gehört? Das war Englisch. Was er da singt, I find it kind of funny. Habe ich es getroffen? Nein, jetzt rausgenommen. I find it kind of funny. I find it kind of sad. Also ein bisschen melancholisch. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Kommt eben so die ganze Zeit ein bisschen mit, so nebenbei. Widerspiel. Widerspielen ganz bewusst. Das ist spannend. Das ist ein Zitat von einem US-Senator, der ausgefragt wurde über die amerikanische Armee, wie das genau ist mit diesen Videospielen. Videospiele werden da ganz bewusst die psychologische Technik der Desensibilisierung an, um Soldaten beizubringen, wie man im Kampf andere Menschen tötet. Für das werden solche Spiele gebraucht. Es ist sogar so, war ich da nicht drin, dass amerikanische Armee eines der besten, berühmtesten Spiele erfunden hat. Doch, das kommt jetzt gerade hier, oder? Voilà, American's Army. Kennt ihr? Jetzt wird es kennen. Ist von der amerikanischen Armee entwickelt worden, ins Internet hineingestellt worden, frei zugänglich. Dass Leute einfach spielen können. Sie werden jetzt ausgebildet, sie werden ausgebildet, wie sie Kampfbahn und alles Mögliche kann man dort machen. Ich habe es nie gespielt, ich habe es nie angeschaut, aber ich habe informiert. Und was gemacht wird, E-Mail-Adressen werden gespeichert. Also Benutzerdaten werden gespeichert. Man schaut, wer ist sehr erfolgreich, wer lernt viel, wer ist aktiv. Und die werden ganz bewusst angesprochen, um sie zu rekrutieren. Wenn es keinen Einfluss hat, fragen wir, wieso sie es machen. Wieso sie so ihre besten Soldaten suchen. Ist irgendwie so, ja. Ein paar Studien. Hier, manchmal sagt man, Leute sagen, ja, das ist halt bei denen, die eh aggressiv sind, die werden das nachher auch machen. Falsch. Personen, die eine geringe Aggressivität haben, also eher liebe Menschen sind, so wie dir alle, haben ein solches aggressives Niveau. Aggressionsniveau. Wenn sie aber Spiel mit Ball gespielt haben, herausgefunden, dass das Aggressionsniveau drastisch steigert. Und hier, bei denen, von eher aggressiven Kindern, Jugendlichen, Männer und Frauen, ein höheres Aggressionslevel. Und wenn sie nachher spielen, steigt es noch einmal mehr.
Sorry.
Ja.
Hast
du
gemerkt,
bei denen,
die nicht aggressiv sind, ist mehr
als doppelt so viel. Ja, ist schon nicht so schwer, weil das Niveau ja nicht so hoch ist. Ja. Das jetzt verdoppeln oder dreimal zu verdoppeln, ist ja... Das ist ziemlich heftig, oder?
Ja.
Aber die Auswirkungen, um was es geht, ist die Auswirkungen bei den Orten sind extrem. Ja. Also ein Kind, das nicht aggressiv ist, das sind Tendenzen, das sind einfach Studien, die wir gemacht haben, mit vielen Leuten, die man gesucht hat, oder das, was man herausgefunden hat im Durchschnitt. Das heisst, nicht jeder von jetzt Computerspiel spielt, ist unbedingt gerade hier oben. Es kann sein, dass er hier ist, aber es kann sein, dass er hier ist. Was häufig ist, man merkt es gar nicht. Mögt ihr noch erinnern, das Urteil? Es verändert einfach, ohne dass man es merkt. Es wird gespeichert. Basisrisiko entsteht, und wir tun so, wenn die Hemmschwelle zu wenig hoch ist. Das nächste hier, Untersuchung in Bezug auf den Konsum. Umso mehr, was man damit macht, umso grösser ist die Gefahr, umso aggressiver wird man, umso höher der Konsum ist. Wir haben dann ein paar Laborstudien gemacht. Das sind so Feldstudien, also wir haben eine grosse Untersuchung gemacht, jetzt sehr teuer. Wir haben ein paar Laborstudien gemacht. Eines davon war, man hat die Versuchsperson vor einen Computer gesetzt, man hat sie ein Spiel gespielt. Man hat jeden ein Ego-Shooter-Spiel gespielt. Ich glaube, es war Doom, haben wir es aufgeschrieben. Nein. Doch, Wolfenstein. Und man hat auch noch spielen, das Spiel Myst. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das gibt es glaube ich immer noch. Eine bessere Grafik, als von uns gespielt habe. Das ist so ein Rätselspiel, wo man da durch eine Welt rum muss, gute Sachen und auf den Weg suchen, Rätsel lösen. Absolut gewaltfrei. Wir haben es spielen und dann haben gesagt, schau, jemand anderes spielt noch mit. Und wenn du gewonnen hast, wenn du merkst, du bist, dann bist du bestraft. Du bist einfach hier, die Lautstärke von dieser Bestrafungssache, ein bisschen höher einstellen und du bist bestraft. Können wir dann nachher was machen? Übrigens, den Gegner hat es gar nicht gegeben. Das ist einfach nur vorgespielt worden. Sie können bestimmen, Dauer und Lautstärke von einem Geräusch im Raum vom anderen Gegner, vom imaginären Gegner. Was denkt ihr, was ist rausgekommen? Die, die ein Aggressivspiel gespielt haben und den Gegner geschlagen haben, haben viel weiter und viel länger in den Gegner gequält mit diesem Geräusch. Ein anderes Labor-Experiment, das man gemacht hat, wir haben es spielen und hat dann nachher 192 Wörter gegeben zum Lesen mit neutralen Wörtern und aggressionsbeladenen Wörtern. Und dann hat sie das einfach lesen und dann sieht sie so schnell wie möglich lesen. Man hat Unterschiede gemerkt, dass die, die mit aggressiven Computerspielen in Kontakt sind, die aggressiven Wörter viel schneller haben ausgesprochen als die anderen. Ganz unbewusst, das kannst du nicht steuern, das passiert einfach. Man nennt das einen Bannungseffekt. Die kennen das, den Witz mit der Kuh und mit der Milch. Was ist ihr, hat ihr Pullover Farbe? Weiss. Was hat der Beimerfliegen Farbe? Weiss. Was ist der drauf? Weiss. Was ist das Blatt? Was ist das Blatt? Was ist die Wanne dahinter? Was denkt Kuh?
Was?
Dankeschön. Bannungseffekt. Kuh, Milch und nicht Wasser. Und das hat man dann festgestellt bei diesen Wörtern. Es geht einfach. Es fließt einfach. Gedanke automatisch. Du kannst nicht steuern. Du kannst nicht beeinflussen. Ich wollte etwas sagen, aber ich habe es vergessen. Auch nicht so wichtig gewesen. Was man gemacht hat, man hat es spielen. Und nach dem Spielen haben sie den Auftrag gehabt, er hat eine Geschichte bekommen, am Anfang von der Geschichte, und er hat den Auftrag gehabt, die Geschichte fertig zu schreiben. Ich glaube, ich muss nicht sagen, das ist immer logisch, nachdem man es jetzt schon gehört hat. Die, die ein aggressives Spiel hatten, haben einen aggressiven Schluss geschrieben, im Vergleich zu denen, die kein aggressives Spiel hatten. Kurzfristig bewirkt Gewalt in Computer- und Videospielen eine Steigerung von Erregung. Die Gewalt wird imitiert und es kommt zu einer Abstumpfung gegenüber realer Gewalt. Für das Denken, Fühlen und Handeln von Kindern und Jugendlichen wird Gewalt damit zum Normalfall und die Fähigkeit zum Mitgefühl anderer nimmt ab. Desensibilisierung. Amerikanische Armee, was braucht es, um ihre Soldaten dazu zu trimmen, das Abknauen. Doch einfach locker ist, keine Schmerzen macht und nicht schlimm ist. Langfristig kommt es dadurch durch eine permanente Erfahrungs- bzw. gebrauchsabhängiger Umgang vom Gehirn. Das heisst Neuroplastizität, das Wort von euch vorhin gesehen hat. Was ist das? Neuroplastizität ist Synapsenbildung und Trampelpfade in unserem Hirn. Kommt es zu Neuroplastizität, zum aktiven Einüben, Modelllernen, so wie ein Bobo, und so zum, wie zum emotionalen und sozialen Lernen von Gewalt. Wieder ein Zitat aus dem Spitzer übrigens, ich habe das überall immer Zitat dran, wo ich das her habe. Es kommt nicht von mir. Und wie schon gesagt, es geht hier wirklich nicht nur um Mord und Totschlag. Es geht um physische Gewalt, um psychische Gewalt von mir, tagtäglich verüben, alle von uns. Falls du mal, wie viele das machen. Es geht darum, um Problemlösungen, wie ich denen begegne, zum Beispiel in Beziehungen. Es geht um meinen Sprachgebrauch, es geht um meine Sexualität, es geht um sehr, sehr viel. Ich wüsste, was alles in den Filmen läuft. Darum ist eigentlich meine Frage, was ist mein Hirn? Ist es eine Mülldeponie, die ich fülle mit Bildern von Zerstörung, von Gewalt, von möglichen Gedanken gegen möglichen Bewegungsabläufen, die ich bei mir einfach speichere. Ganz unbewusst, ich kann das nicht steuern. Keine Chance. Nicht steuerbar. Passiert einfach bei mir. Und wollte ich mich mit Schmerz, Leid und Zerstörung beschäftigen, was als Unterhaltung anschauen und denke, es bewirkt bei mir nichts. Ich persönlich, wenn ich das mit auseinandergesetzt habe,
habe ich mich entschlossen, ich will nicht mehr.
Und ich kann euch sagen, das ist nicht einfach. Übrigens, noch weiter.
Ich habe gerne Filme geschaut. Und ich schaue immer gerne Filme. Das Computerspiel hat zum Glück keine Zeit mehr.
Aber es schaust du mir immer wieder. Vor kurzem ist doch der Film mit dem Russell Crowe im Fernsehen im Kino gekommen. Robin Hood, oder?
Russell Crowe, Gladiator, das war mein Lieblingsfilm. Hey, ich sag dir, das hätte ich so gut haben.
Aber wenn ich das hier nicht gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht sogar gegangen. Ich kann ja damit umgehen. Hey, hallo, ich bin Prediger.
Ich weiß, was gut und schlecht ist. Und wenn ich jetzt Robin Hood anschaue, dann nehme ich sicher keine Armbrust oder viele Bogen in die Hand und jemanden abballen. Glaube nicht. Und ich glaube, auch die machen das nicht. Aber was wird hier gespeichert? Ohne dass ich als Prediger etwas dagegen machen kann.
Ich überlege jetzt, was soll ich sagen, wie ich damit umgehen könnte. Für Filme schauen wird er sicher weiterhin noch.
Aber vielleicht wird er differenziert Filme schauen.
Das ist eine Seite, die nächste Jahr. Beides Englisch. Ich habe noch geschaut, ob ich im Deutschen etwas finde, nicht im Deutschen gefunden. Aber sie sind sehr einfach aufgebaut, dass sie Webseiten von den Filmen analysieren und nachher einfach bewerten. Aufgrund von christlichen Prinzipien vom Herd. Das ist einer aus Hollywood, der das macht. Der ist immer wieder in den Fernsehstudios, also in den Filmstudios, und dort seinen Einfluss versuchen einzubringen. Also der Top-Seite. Und jetzt kann man schauen, ja, so viel Sex ist drin, so viel Gewalt ist drin, so viele Fluchwörter sind drin und alles. Das ist ein bisschen amerikanisch. Aber jetzt kann man sich ein Bild davon machen. Ich hatte das etwa seit 5 Jahren schon, dass die Links und. Ja, schau mal drauf, wenn ihr wollt. Ihr könnt es nachher noch aufschreiben, wenn ihr wollt. Ich habe es noch nicht gebraucht. Also. Ich nehme Zeit nicht dafür. Also, was ist schon? Ich schaue mir schnell den Trailer an oder beschäftige mich mit, wenn ich denke, vielleicht wäre das mal ein Film oder so. Aber so richtig, für mich ist es nicht so hilfreich. Ja, Benni.
Der Trailer kam extrem düster.
Der Trailer ist extrem täuscht.
Der Trailer ist
und sie erzählen
eigentlich
eine
ganz andere Geschichte.
Ja, und im Trailer. Und vor allem im Trailer siehst du auch schon ziemlich viel, würde ich mal sagen. Ja. Das ist dann nur eine Minute oder so.
Das Zeug ist so zusammen, dass du das Gefühl hast, es ist extrem spannend, es ist überhaupt nicht schlimm und dann kommt etwas ganz anderes.
Eine andere Möglichkeit ist, Todesliste mit guten und schlechten Filmen oder Videospielen. die dürfen mich schon fragen, was ich über einen Film denke. Aber das soll eigentlich nicht das Ziel sein, dass ich für euch oder eben jemand anderes irgendwie sage, das darfst du schauen, das darfst du schauen. Dann sind wir wieder bei Gebot, bei oh, ja, das ist verboten und alles, ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, das ist noch nicht der Weg. Klingt es nicht. Da muss ich die Filme alle anschauen, das wollte ich auch nicht. Was ist die Lösung für diese Sache? Und dann werde ich zurückkommen auf den jungen Titel. Was ist mein Urteil? Ist mein Urteil das Negative? Oder ist mein Urteil
Wahrnehmung vom Guten, vom Schönen. Wenn jetzt vom Negativen geredet, dass wir das alles spiegeln. Aber wir spiegeln auch jedes Lächeln, das wir sehen. Ja, genau. Wir sehen das Schöne, wir hören das Schöne, wir können schöne Sachen erleben. Sachen erleben von Wert haben. Und nicht Müll sein. Und das ist mein Lösungsansatz. Also die Bibel heisst, nicht nur der Sauerteig, nicht nur der Sünd und die Pharisäer wie ein Sauerteig sind, sondern es heisst auch, dass das Himmelreich wie ein Sauerteig ist. Dass das Himmelreich etwas ist, was uns von innen verändert. Was uns etwas Neues macht. Etwas Besseres macht. Und das Himmelreich wird wie Matthäus, das ist ein Text aus Matthäus, häufig mit der Person Jesus verglichen. Jesus sagt, das Himmelreich ist schon mitten unter uns, sagt er zu seinen Jüngern. Ich stehe ja mitten unter euch. Ich bin das Himmelreich. Ich bin der König von diesem Reich. Beschäftige dich mit mir und du wirst verändert. Das ist einer meiner Lieblingstexte aus der Bibel, 2. Korinther 3, Vers 18. Da sagt der Paulus, wir alle werden verwandelt in dem, was wir das Angesicht und die Helligkeit unserem Herrn anschauen. Wie in einem Spiegel. Ich finde das so cool. Werden wir verwandelt. Wir schauen Jesus an. Wir sehen, wie Jesus sich mit Menschen umgegangen ist. Wie er Probleme gelöst hat. Und das, was wir ihn anschauen, ihn betrachten. Wie ganz unmöglich das ausgespeichert hat. Unmöglich. Und wie zum Basisrisiko. Jetzt zur Basis ist, kommt bei uns. Werden zu Trampfaden bei uns. Das ist ein Zitat von Ellen White: Indem wir auf den Herrn schauen, werden wir verwandelt. Und weil jene heiligen Verordnungen, in denen Gott den Menschen die Vollkommenheit und Heiligkeit seines Charakters offenbart, vernachlässigt werden, weil das Denken des Volkes von menschlichen Lehren und Ansichten gefesselt wird, so ist es nicht verwunderlich, dass die lebendige Frömmigkeit in der Kirche abgenommen hat. Der Herr sagte, mich die lebendige Quelle verlassen Sie und machen Sie hier und da ausgehauene Brunnen, die doch löchrig sind und kein Wasser geben. Wir als Jugendliche beklagen uns immer über unsere Gemeinde. Das, was sie anspricht, he? Lebendige Frömmigkeit. Herzlos. Trocken. Böse. Wenn wir nicht sein lassen, so wie ich bin. Ich fühle mich nicht angehört in dieser Gemeinde. Kann es dann sein, dass wir uns mehr, jetzt da geschrieben, mit dem Denken vom Volk und menschlichen Lehren und Ansichten befassen, wie zum Beispiel Film, Medien, als uns mit Gott und Jesus befassen. Wir möchten, dass uns die älteren Gemeinde wieder mehr Verständnis haben, mehr Mitgefühl haben für unsere Anliegen, für unsere Probleme. Dass wir zu ihnen kommen können und offen reden, ohne dass wir fertig gemacht werden. Der beste Weg, um das zu erreichen, dass wir selber damit anfangen. Es wäre vielleicht interessant, manchmal zu sehen, was alle Leute über uns denken. Wenn wir den gleichen Maßstab für uns anwenden. Und du wirst es nicht erreichen, indem du sagst, oh, ich zwinge mich jetzt, das nicht mehr zu machen. Sondern das Anschauen, wenn es verändert. Du kannst spiegeln. So lernen wir. Psychologie sagt es. Bibel sagt es. Dann wird noch einen Text geben. Aus Philipper 4, Vers 8. Paulus sagt da weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und ich kann dir übersetzen, daran denkt. Mit dem befasst dich hier oben. Und das ist mir, der Text hier, ist mir das Kriterium, ob ich etwas mache oder nicht, ob ich einen Film anschaue oder nicht, ob ich ein Computerspiel spiele oder nicht. Für eine Liste bringt mir nichts. Die Liste müsste immer aktualisiert werden. Und das würde mir
nicht so viel bringen. Mal schauen, was kommt. Ja, das ist wieder ein Zitat, das ist genau das Gleiche, ein anderer in die Richtung. Ich habe mich gefragt, was muss sein, dass die Stunde, die sie jetzt zusammen verbracht haben, wie viel Erfolg wird, zum Erfolg wird. Ich hoffe, dass ich meinen Teil gut gemacht habe. Und ich weiß nicht, was die aus eurem Teil macht. Wenn ich einfach sage, ja, ich muss mal überlegen, schau mal. Das vergesst es. Da könnt ihr euch gar nicht mehr Gedanken darüber machen. Wenn ihr gerne Filme schaut, wenn ihr einen Computer spielt, wenn eure Spiele auf dem Computer drauf sind, dann wird es maximal eine Woche gehen, dass ihr davon dabei seid. Ich spiele gerne Risiko, das geht auf dem Computer. Jetzt in der Zeit von dem Bobby Pixel mal draufgespielt, wieder installiert. Also nach 10 Wochen habe ich es nicht getan. Ja, wie ich es nicht getan habe. Aber ich werde gleich noch mal irgendwie spielen, wenn ich mal spiele. Ich habe es nicht getan. Ich habe gemerkt, ich spiele noch schnell eins, so 10 Minuten nur vor dem Schlafen da. Aus dieser 10 Minuten ist eine Stunde geworden. Ich selber, ich kann nicht damit umgehen, wenn ich so einen Computer habe, also ein Computerspiel. Und dann sagen, ja, ich wollte ein bisschen reduzieren, ich schaue ein bisschen und so. Ich beschäftige mich von Anfang an mit dem Guten. Mit Jesus. Was ist unser Ziel als Christen? Zu seinem Bild verwechselt werden, ja, die gesehen bin ich. Zu seinem Bild verändert werden. Und dann brauche ich doch meine Zeit, meine Freizeit von Jahren dafür. Und dann sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich, wenn man wieder fähig ist, Menschen auf der Straße mit einem Mitgefühl zeigen. Wenn man Leute in der Klasse nicht einfach mobbt, wo es einfach anders sein. Dass man mit ihnen unterwegs ist. Sich um sie kümmert. Etwas, was uns von Hollywood nicht gelernt wird. Wenn ich.
Ja, das ist nicht so sagen, aber also, ich denke, wenn Gott auch sieht, dass man bereit ist zur Handlung, wenn er etwas macht, für zum Beispiel jetzt, er will die Games vortrügen oder so.
Danke für dein Büß.
Dass es dann einfacher ist, wenn man
es nicht macht. Philipper 2, Vers 13 heißt: Bei Gott ist kein Ding. Nein, bei Gott ist kein Ding. Unmöglich, ich bin ein reicher Jüngling. Ich mag alles durch den, der mich stark macht. Wenn wir das Problem damit haben, oder daran hängen, mit davon wegkommen, dürfen wir definitiv Hilfe von Gott. Ich bin davon überzeugt. Das heisst für mich nicht nur, dass ich einfach herauf und bete, nicht mehr sage, wenn das meine Computerspiele auf dem Computer sind. Ich habe lange einen Fernseher in meinem Zimmer gehabt. Ich kann es nicht kontrollieren, wie so ein Fernseher in meinem Zimmer ist. Jetzt nicht mehr einen Fernseher in der Wohnung. Was ich habe auf dem Internet, das kommt immer mehr. Man kann es gar nicht mehr verhindern. Im Internet kann man auch schon ein paar Fernseher schauen. Das ist alles, was ich kenne. Ich kenne wohl mit dem. Also nicht, dass ich denke, dass ich da den Heilig und mache es nicht gerne. Habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, dass ich bestimmen will, was hier oben abgeht. Und die einzige Möglichkeit ist, dass es kann, dass ich es dort, wo ich kann, dass ich das nicht mehr machen kann. Und das hat bei mir eine Entscheidung zu tun. Und eine Entscheidung kann ich auch nicht abnehmen. Das Fakt liegt aus der Psychologie, aus der Neurologie, aus der Hirnwissenschaft. Das ist nur beschränkt, ich bin Dialog. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Vielleicht ist es eine drastische Entscheidung, die du machen musst oder die du willst machen. Wenn du Angst davor hast, wenn du kämpfst damit, dann kann ich mir noch Fragen stellen. Oder wenn du Unterstützung brauchst, könntest du mir sagen, ich kann vielleicht beten. Es ist vielleicht auch gut, wenn man das zweit macht, wenn man sagt, hey, ich will mit etwas loskommen, allgemein, ich bin nur bei diesem Thema, dass ihr jemanden sucht. Wir können zusammen beten, zusammen darüber reden, wie es euch gegangen ist in den letzten Wochen. Gehst du Kollegen oder so? Davon haben die Leute aufhören. Das kann ja alles möglich sein. Dass sie euch Rechenschaft geben. Und dann nachher miteinander beten. Oder wenn eine Person einfach schnell anschauen, wenn es sieht. Sorry, können wir zusammen reden. Ich muss gerade länger liegen und ich muss reden. Sonst bin ich vor dem Computer oder was auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, die helfen. Die beste Möglichkeit ist sicher, dass Gott kann.